Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das Thema Hochsensibilität. Mann, bist du wieder sensibel? Ein Satz, den viele hochsensible Menschen nur allzu gut kennen. Schnell werden sie abgestempelt oder als zu empfindlich, zu emotional, zu zart beseitet dargestellt. Doch was steckt wirklich hinter dem Begriff Hochsensibilität? Ist das Esoterik oder ist das etwas Reales? Genau darüber spreche ich heute mit der psychologischen Psychotherapeutin und Podcasterin des Podcastes Psychologie to go und auch Buchautorin des Bestsellers Psychologie to go, Franka Cerutti. Wir kennen sie schon aus einer anderen Folge und ich freue mich sehr, dass sie heute wieder da ist, frisch aus ihrer Praxis wie immer am Niederrhein. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, liebe Yael. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen.
Erklär doch mal bitte Hochsensibilität. Das ist doch so ein esoterischer Begriff, oder?
Ja, also tatsächlich glaube ich, gerade unter Fachmenschen, unter Medizinern und Medizinerinnen ist das Konzept immer noch sehr, sehr umstritten. Viele fragen sich, ist das überhaupt ein echtes Ding oder machen sich damit Leute wichtig oder wollen eine gewisse Empfindlichkeit einfach von sich weisen und sagen stattdessen ein bisschen schicker, naja, ich bin halt hochsensibel. Aber es gibt inzwischen Forschung zu dem Thema und ganz ehrlich, so von Mensch zu Mensch, dass wir uns alle darin unterscheiden, wie belastbar wir sind oder eben nicht, oder wie wir auf Reize reagieren oder eben nicht, wie wir auf Kunst oder ästhetische Signale reagieren, auf Musik, dass wir da alle aber auch ein bisschen verschieden sind, das können wir, glaube ich, auf der anderen Seite überhaupt nicht von der Hand weisen. Und dass es da eben Menschen gibt, die da besonders sensitiv sind, ich glaube das persönlich schon.
Also ich bin auch sensibel, wenn mein Mann mir den Rücken krault, dann kriege ich sofort Gänsehaut. Mhm. Wenn ich einen traurigen Film gucke, muss ich weinen. Ist das hochsensibel oder ab wann ist man hochsensibel und welche Symptome hat man da, wenn man überhaupt von Symptomen sprechen kann?
Also ich würde von einem Symptom tatsächlich eher nicht sprechen, weil Symptom suggeriert ja immer schon so pathologisches Geschehen, als wäre das eine Krankheit. Und das ist es klar nicht, sondern Hochsensibilität ist eher sowas wie ein Persönlichkeitsmerkmal. Und was du gerade angesprochen hast, also schon auch auf Reize stark zu reagieren, wobei sich das bei Menschen mit Hochsensibilität schon auch klar darauf bezieht, dass sie auf Licht, auf Geräusche, aber auch auf Musik oder Ästhetik stark reagieren, aber auch schneller in Stress verfallen dadurch. Also sie sind schon schneller mal an ihrer Belastungsgrenze oder fühlen sich schneller überfordert. Das sind so Kennzeichen, woran Menschen festmachen könnten, dass sie vielleicht hochsensibel sind.
Und was passiert da im Gehirn? Tickt das irgendwie anders als andere Gehirne, die ein bisschen robuster sind?
Ja, tatsächlich weiß man zum Beispiel, dass Menschen mit Hochsensibilität die Insula aktiver ist. Das kann man auch zeigen im MRT. Und die Insula steht in Verbindung mit Emotionalität und auch mit der Introzeptionsfähigkeit, also mit der Wahrnehmung für Prozesse, die im eigenen Körper stattfinden.
Was ist die Insula, wenn du das mal erklärst?
Oh, die Insula ist ein Bereich im Gehirn sozusagen, der mit diesen speziellen, ich nenne das jetzt mal Antennen nach innen zusammenhängt. Also das ist der Bereich unseres Gehirns, der uns darüber Auskunft gibt, bin ich hungrig oder bin ich durstig oder was empfinde ich hier eigentlich gerade? Weil in unserem Körper passiert ja in jedem Moment ganz, ganz viel. Mhm. Und diese Aktivität in der Insula ist zum Beispiel abbildbar im MRT. Und dann wissen wir aber auch, dass Menschen mit Hochsensibilität offenbar ein besonders stark ausgeprägtes Spiegelneuronensystem haben. Mhm. Das heißt, auch ihre Reaktion auf die Mimik und Gestik anderer Menschen springt schneller an. Und das erklärt die besondere Empathiefähigkeit und warum viele Menschen mit Hochsensitivität von sich sagen, dass sie so Stimmung ganz schnell erfassen können, dass sie fühlen, wie es anderen geht. Und das kann eben damit zusammenhängen, dass sie tatsächlich besser und tiefer verarbeiten als andere Menschen.
Wow, okay. Und ist das angeboren dann demnach? Oder wird das erst im Laufe des Lebens gelernt oder erworben oder durch ein Trauma praktisch entfesselt?
Also wir gehen ja eigentlich bei fast allen Eigenschaften von Menschen aus so einem biopsychosozialen Erklärungsmodell aus. Also es gibt genetische Grundlagen. Das zeigt sich auch darin, dass diese Form der tiefen Verarbeitung und der großen Reflexion, was Menschen mit Hochsensibilität haben, das hat eine familiäre Häufung und das weist darauf hin, dass es klar ein genetisches Geschehen gibt. Aber sicher auch Umwelteinflüsse tragen dazu bei, ob oder ob nicht Menschen das vielleicht zum Beispiel eher als Fähigkeit betrachten und demnach ausbauen oder ob sie vielleicht eher Schwierigkeiten bekommen oder versuchen, das zu unterdrücken oder auch an sich ablehnen. Auch was sie vorgelebt bekommen in der Familie. Also da, wahrscheinlich ist es so eine Gemengelage aus biopsychosozialen Faktoren.
Interessant. Wenn ich jetzt bei der Arbeit bin, woran kann ich erkennen, dass jemand hochsensibel ist? Weil es könnte ja sein, dass ich dann vielleicht so ein Trampel bin. Oder auch überhaupt bei Freunden. Also gibt es da auch irgendetwas, woran ich das festmachen kann?
Naja, also Menschen mit Hochsensibilität verarbeiten Reize stärker, tiefer, sind häufig länger auch mit Sachen beschäftigt und dadurch aber auch schneller überfordert. Daran könntest du das vielleicht merken. Sie sind manchmal auch ein bisschen ablenkbarer durch zum Beispiel eine große Geräuschkulisse. Also wenn viele Menschen gleichzeitig sprechen oder im Hintergrund noch irgendwas tickt oder klickert oder laute Musik läuft. Das ist etwas, was Menschen mit Hochsensibilität häufig eher als Belastung empfinden, wo andere Menschen noch nicht mal bemerkt haben, dass diese Geräusche existieren. Also die fühlen sich nicht nur nicht belastet, sondern die haben das gar nicht richtig wahrgenommen. Die filtern das viel stärker aus. Und das gelingt Menschen mit dieser speziellen Art der Verarbeitung halt nicht so gut. Und daran könnten vor allen Dingen die Leute selber das merken, aber du vielleicht auch. Also wir sprechen, der englische Begriff ist Sensory Processing Sensitivity, ne? Also eine sensorische Verarbeitungssensitivität. Und alles, was die Sinnesorgane trifft an Reizen, wird halt stärker verarbeitet. So könnte man es vielleicht sagen.
Vielleicht ist jetzt eine doofe Frage, hat es auch was mit ADHS oder Autismus zu tun?
Ja, interessante Frage, weil es da klar Überschneidungen gibt. Also wenn ich zum Beispiel sage, erhöhte Reizempfindlichkeit, dann denken viele Leute sofort an ADHS oder zum Beispiel Autismus. Allerdings muss man sagen, dass Menschen, die hochsensibel sind, in der Regel allerdings zum Beispiel keine speziellen Konzentrationsschwierigkeiten haben, was für Menschen mit ADHS ja aber ganz charakteristisch sein kann. Oder Menschen mit ADHS haben eine erhöhte Impulsivität, was auch ganz charakteristisch ist. Die entscheiden häufig ganz schnell und das steht bei Menschen mit Hochsensibilität auch überhaupt nicht im Vordergrund. Und vor allen Dingen die Hyperaktivität, die ja sehr typisch ist für ADHS, spielt da eigentlich auch keine Rolle. Mhm. Und sicherlich gibt es Überlappungen und es ist ja auch absolut denkbar, dass jemand mit Hochsensibilität gleichzeitig ADHS hat oder irgendwie auf dem Spektrum ist. Aber ich denke schon, das sind verschiedene Konzepte. Und auch zum Beispiel das zwischenmenschliche Miteinander, die soziale Interaktion, wenn die zum Beispiel bei einem Mensch, der auf dem Spektrum ist, eher eingeschränkt ist oder problematisch, dann ist das bei Menschen mit Hochsensibilität nicht unbedingt der Fall.
Kannst du das Spektrum, den Begriff nochmal erklären? Wann nutzt man den?
Ja, also wir gehen inzwischen davon aus, dass wir nicht ADHS haben oder nicht oder Autismus haben oder nicht, sondern dass sich vieles in unserer menschlichen Psyche auf einem Spektrum abspielt, also sozusagen mit Farbverläufen von einer sehr, sehr leichten Ausprägung oder nicht vorhandenen Ausprägung bis hin zu einer extrem starken Ausprägung. Und dieses ganze, ganze breite Spektrum, also eben nicht schwarz oder weiß, ja oder nein, hopp oder top, sondern alles, was dazwischen liegt, das bezeichnen wir als ein Spektrum. Und wir haben inzwischen verstanden, dass es Menschen gibt, die eher neurotypisch sind, also die so in ihrer Verarbeitungskapazität und in ihrem Wesen eher so im Mittelfeld spielen, aber dass das Spektrum eben auch Ränder hat. Und das gilt übrigens für Hochsensibilität auch. Da bewegen sich eben Menschen, die anders denken, die anders funktionieren, die anders ticken, anders reagieren und zum Beispiel jetzt beim Thema Hochsensibilität anders auf Außenreize reagieren, anders empfindsam sind, anders empathisch sind. Und das mit den Farbverläufen finde ich eine ganz gute Metapher dafür. Mhm.
Neurodivergenz, ist das auch ein passender Begriff dazu?
Ja, das könnte man wahrscheinlich so sagen. Wobei wir ja immer mehr wissenschaftlich, wie gesagt, zu dem Punkt kommen, uns eher zu fragen, ja, ach gut, was ist eigentlich so richtig normal? Also, dass jeder Jeck ein bisschen anders ist, haben wir, glaube ich, inzwischen verstanden. Und bei der Hochsensibilität, da hat sich so eine schöne Metapher herausgebildet, die ich eigentlich aber ganz passend finde, dass man sagen kann, naja, es gibt halt Menschen, die sind ganz robust, wie du gerade schon gesagt hast, Jael, die sind von ihrem Naturell, von ihrem Wesen her eher so wie ein Löwenzahn. Also die drücken sich zur Not aus der letzten Ritze oder wachsen durch den Asphalt. Die sind unbelastet, egal wie die Außenumstände sind. Die werden blühen. Das sind so die Löwenzahnmenschen. Und dann gibt es aber auch die Orchideen. Die können auch wunderschön blühen. Allerdings brauchen sie ein bisschen mehr dafür und sind auch ein bisschen empfindlicher, wenn so ihre Lieblingsbedingungen nicht so gegeben sind.
Aber den Begriff Mimose hast du jetzt nicht benutzt.
Nee, den habe ich absichtlich nicht benutzt, sondern es ist die Orchidee. Das kommt aus dem Schwedischen. Da hat man Kinder als Orchideenkinder bezeichnet, die eher so ein bisschen sensitiver sind, ein bisschen zurückhaltender. Und die meisten von uns sind vielleicht so eher im Mittelfeld. Das sind die Tulpen.
Ah.
Also wir haben ein Spektrum von Löwenzahn bis hin zur Orchidee. Und man kann halt gucken, wo man sich selber da so verorten würde. Aber nochmal, es ist keine Krankheit. Es ist nur eine Wesensausprägung.
Voll gut. Was sind denn so überfordernde Situationen? Du hast gesagt, es gibt so Reize und dann sind die Orchideenmenschen ganz schnell überfordert.
Ja, das ist intraindividuell natürlich ein bisschen verschieden. Viele Leute leiden, wie gesagt, unter einer großen Geräuschkulisse, aber auch unter ständigen Unterbrechungen, unter hohem Zeitdruck. Also es ist ein bisschen eine Tragik, weil wenn man sich fragt, wo sind denn Menschen mit dieser, man könnte ja auch sagen, speziellen Ausrichtung, speziellen Begabung, wo sind die gut aufgehoben?
Mhm.
Und da könnte man sich vorstellen, wenn jemand Krankenschwester ist oder Altenpfleger und hat eine besondere Sensitivität für Menschen,
genau.
Die Spiegelneurone arbeiten stark und die können fühlen, wann jemand Schmerzen hat oder wann es jemand nicht gut geht. Selbst wenn derjenige sich verbal gar nicht mehr so gut äußern kann oder so, dann sind die in so einem Bereich großartig aufgehoben. Oder mit Kindern zu spüren, ne, was brauchen die und so. Allerdings, und das wissen wir beide leider nur zu gut, ist der medizinische, der pflegerische Bereich häufig gleichzeitig einer mit einer dünnen Personaldecke, mit einer hohen Arbeitsdichte, mit Tausenden von Unterbrechungen und viel Multitasking, mit einer irren Geräuschbelastung. Und das sind alles Sachen, die jetzt für Menschen mit einer Hochsensibilität wiederum gar nicht gut sind, weil sie darunter dann eher leiden würden.
Und was machen Sie dann, wenn Stress auftritt? Wie gehen Sie damit um?
Man muss sagen, Menschen mit Hochsensibilität, und da sprechen wir von immerhin 15-20% aller Menschen, sind stressanfälliger und auch für alles, was die negativen Folgen von Stress sein können. Also es erhöht schon die Gefahr für alles, was so Burnout assoziiert sein könnte, dass man da einfach nicht so ein dickes Fell hat wie ein Löwenzahnmensch, sondern Dinge vielleicht auch anders mit nach Hause nimmt, länger drüber nachdenkt, sich tiefergehend zu Herzen nimmt und natürlich allein schon unter der Akustik und all dem leidet. Und dann sind die Energievorräte einfach schneller auf. Und das birgt natürlich Risiken, das muss man ganz klar sagen. Und deshalb würde ich auch alle Menschen, die das von sich vermuten, dass sie hochsensibel sein könnten, wirklich ermuntern, ganz wie sie es mit einer Topfpflanze tun würden und einer Orchidee, wirklich zu überlegen, was ist das passende Umfeld für mich.
Also wenn jetzt das Leute hören, dann fragen die sich, okay, bin ich jetzt hochsensibel oder nur so ein bisschen? Also kann man ganz oder gar nicht oder stufenweise die Hochsensibilität haben? Und wenn ja, welche Kriterien setze ich jetzt an? Also wie kann ich das so per Checkliste an mir feststellen?
Also es gibt Internet-Tests tatsächlich, die kann man machen. Es ist ein bisschen schwierig mit Kriterien und Tests, weil nochmal Hochsensibilität ist keine Diagnose. Ja. Das ist jetzt nicht in der International Classification of Diseases irgendwie erfasst, dass man sagen könnte, wenn du die und die Kriterien erfüllst, dann bist du sicher hochsensibel. Mhm. Denn es ist ja noch nicht mal eine Krankheit. Aber man kann Checklisten durchgehen und da bekommt man dann so Fragen gestellt. Das ist gleichzeitig auch ein bisschen der Kritikpunkt an diesem ganzen Konzept Hochsensibilität. Die Kritiker sagen, naja, das sind Selbstauskünfte von Menschen, die auf eine Frage wie, ich verarbeite soziale Situationen besonders tief, mit Ja antworten. Auf der anderen Seite, wer würde das nicht?
Richtig.
Menschen gefällt es auch zu sagen, ich bin eher so ein tiefer Denker, mir machen Sachen auch was aus. Ich bin nicht so ein Löwenzahn, sondern ich bin ein bisschen feinfühliger. Das kann ja auch unter Umständen sozial eher angesehen sein, nicht so trampelig und raubbeinig auftreten zu wollen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also es gibt Tests für Hochsensibilität, die Forschung ist dran, aber es gibt jetzt noch keine, nach meinem Kenntnisstand, astreinen Kriterien, wo man sagen würde, hopp oder top, sondern eher so, ja, mehr oder weniger, geht vielleicht so in die Richtung. Mhm. Meine Beobachtung aus der Praxis ist aber, dass die Leute, die wirklich darunter auch ein Stück weit leiden, die merken, dass sie auch ein bisschen aufpassen müssen auf ihre Belastungsgrenze, die auch von sich kennen, dass sie im Gegensatz zu vielen Leuten aus ihrem Freundeskreis so einen Rummel oder eine Party oder so nur punktuell genießen können und dann wieder Erholung brauchen, die wissen das von sich selbst. Die brauchen häufig da gar nicht so einen aufwendigen Test, sondern die spüren das schon oft sehr gut.
Also das heißt, es gibt schon auch Abstufungen und
ja.
Es ist dann in dem Moment wahrscheinlich pathologisch, wenn das Leben einschränkt, die Lebensqualität oder dass man nicht mehr resilient ist und nicht mehr so klarkommt.
Ja.
Ich glaube, meine Patienten sagen mir das dann in der Praxis, wenn sie also da irgendwie Rücksichtnahme sich wünschen. Also manche kommen ja und sagen,
ja.
Ich oder sie sagen über ihr Kind, mein Kind ist hochsensibel.
Ja.
Wie soll ich denn damit umgehen dann? Also wie soll ich Rücksicht nehmen auf diese Person? Soll ich dann sagen, ach Mensch, tut mir leid oder ach gut, dann machen wir vorsichtiger oder aha?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist immer so ein schmaler Grat, finde ich. Einerseits normale Persönlichkeitsmerkmale, die alle Menschen, wie gesagt, mit so einem Farbverlauf mal mehr, mal weniger haben, zu pathologisieren. Es ist keine Krankheit, es ist keine Pathologie, sondern es ist ein Temperamentsmerkmal. So wie man über jemanden sagen würde, ist halt ein bisschen schüchtern. Oder ist halt besonders neugierig oder so. Es ist keine Pathologie in dem Sinne. Und ich will es aber auch nicht romantisieren und sagen, oh, es ist eine Superpower oder so. Sondern wir können ja einfach mal ganz nüchtern konstatieren, Menschen sind verschieden und einige, ja, sind hochsensibel. Aber die Frage, die du stellst, ist ja, erwächst dann jetzt daraus für mich als Medizinerin der Auftrag, wenn ich jetzt diese Information so gesagt bekomme, wie so ein Etikett, wie so ein Label, so hallo, ich bin sensibel, muss ich dann besondere Rücksicht walten lassen? Also ist es dann plötzlich meine Verantwortung, damit umzugehen? Oder kann ich trotzdem ganz normal meinen Alltag bestreiten? So nach dem Motto, du weißt, du, deine Hochsensibilität ist aber auch dein Auftrag, damit dein Leben zu gestalten. Und das ist natürlich vollkommen klar eine Frage nach der Beziehung, die ihr zueinander habt. Also als Medizinerin, als Ärztin und so wie ich dich einschätze, als sehr zugewandter Mensch, wirst du das sofort als Signal nehmen, zu sagen, ach so, okay, was kann ich tun? Weniger laut, weniger hektisch oder brauchen wir eine Pause? Und in der Partnerschaft ist Rücksichtnahme da bestimmt auch schön. Aber die ganze Welt wird sich natürlich niemals danach richten können, dass eine Person sagt, auf diesem Spektrum habe ich eine eher starke Ausprägung. Das ist das Problem, das alle Menschen mit starken Ausprägungen in irgendeinem Bereich haben, dass sie bis zu einem gewissen Grad sicherlich Rücksichtnahme sich wünschen dürfen und auch darauf hoffen dürfen und dass wir als Gesellschaft vielleicht auch diese Menschen ein bisschen mehr im Blick behalten, die es ja gibt und 15-20%, das sind ja nicht wenige Menschen. Gleichzeitig alles, was man in sich selbst trägt oder was man selber so als Temperaments- oder Persönlichkeitsausprägung oder Merkmal hat, ist natürlich auch ein Stück weit die eigene Verantwortung, dann das Leben danach auszurichten, wenn man einen Leidensdruck davon hat. Das kann nicht die Aufgabe aller anderen werden.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Hochsensibilität ist eine psychische Störung.
Nein, Hochsensibilität ist nicht pathologisch. Ich denke, es ist ein normales Temperamentsmerkmal. Und was ich zum Beispiel interessant finde, ist auch, dass es in eher westlich geprägten individualistischen Kulturen eher problematisiert wird, zurückhaltender zu sein, stiller zu sein, beobachtender zu sein, dass es schon unseren Kindern angelastet wird, wenn sie zu schüchtern oder sowas sind. Das ist in anderen Kulturen gar nicht so. Da wird das gar nicht irgendwie in dieser Art und Weise problematisiert oder gar pathologisiert. Also nein, es ist keine Störung.
Mythos Nummer 2. Nur Frauen sind hochsensibel.
Nein, es gibt allerdings tatsächlich eine statistische Häufung. Also Frauen scheinen tatsächlich häufiger von Hochsensibilität betroffen zu sein oder dazu zu gehören, was wiederum natürlich viel Forschung anstoßen könnte dahingehend, okay, liegt das daran, dass es genetisch ist und irgendwas mit dem weiblichen Geschlecht zu tun hat oder wie zum Beispiel bei Angststörungen oder anderen Störungsbildern auch, ist es eher so, dass Frauen offener darüber sprechen, es schneller thematisieren, sich mehr überhaupt für diesen ganzen psychologischen Bereich interessieren und dadurch in diesem Bereich auch mehr auftreten oder mehr deutlich werden. Das wissen wir nicht genau. Aber ja, es kommt mehr bei Frauen vor, aber nicht nur.
Mythos Nummer 3. Hochsensible Menschen sind Drama-Queens.
Das ist gemein, das so zu sagen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ewig den Menschen anlastet und was in der Fachwelt eben auch immer noch so häufig gesagt wird. Die haben gar nichts, die sind nur neurotisch. Wo ich als Psychotherapeutin natürlich sagen möchte, na ja, selbst in Anführungsstrichen neurotische Tendenzen zu haben, ist eine Belastung. Das hat aber immer noch nichts damit zu tun, dass jemand sich absichtlich in den Mittelpunkt spielt oder absichtlich Drama macht, sondern die Leute haben häufig sehr authentisch einen hohen Leidensdruck. Sie finden das häufig selber nicht so schön, nicht so robust zu sein oder in jedem Umfeld so gut zu funktionieren wie manch anderer. Aber Drama Queen ist natürlich ein gemeines Label.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Was sind denn so die Klischees und die Vorurteile, die man so den hochsensiblen Menschen gegenüber hat und womit sie dann auch sicherlich kämpfen oder worunter sie leiden?
Ich glaube, das größte Vorurteil ist, dass hochsensible Menschen sich im Grunde einfach nur anstellen und keine Lust haben, sich auseinanderzusetzen mit Ängsten oder unguten Gefühlen und dass sie das deshalb wie so ein Deckmäntelchen sich überwerfen und einfach sagen, nee, ich bin hochsensibel, das und das kann ich deshalb nicht. Also als wollten sie sich normalen erwachsenen Anforderungen entziehen. Ich glaube, das ist so das größte Vorurteil, was mir jetzt einfällt.
Und du als Therapeutin, Expertin, Frau mit Einblick, ist irgendwie auch was dran an diesen Vorurteilen? Also gibt es so einen Typus? Wie sind die so deine Patienten, wenn die kommen mit Hochsensibilität und die kommen ja zu dir, wenn sie einen Leidensdruck haben?
Ja, allerdings kommen sie häufig nicht wegen Hochsensibilität, sondern sie kommen häufig wegen Symptomen von Burnout, wegen Schlaflosigkeit, wegen Konzentrationsstörungen, weil sie Ängste haben oder Panikattacken. Und es ist oft so, dass Hochsensibilität als ein Faktor da mit reinspielt. Ich muss einfach nochmal mein Topfpflanzenbeispiel bemühen. Ich glaube, dass wir vielleicht gerade in unserer westlichen Gesellschaft sehr stark dahin erzogen worden sind, dass wir mit allem Möglichen gut klarkommen müssen und dass wir uns an so einer Norm alle messen müssen. Und dass es für uns vertraut ist zu denken, ja, wenn XY das und das kann oder da und damit zurechtkommt oder da und da drunter nicht leidet, steht mir das sozusagen ja auch nicht zu. Also beiße ich mich da durch. Durchhaltevermögen ist eine gute Kompetenz, aber das versuchen Leute häufig lange, mit irgendwas zurechtzukommen. Mhm. Aber unsere Top-Pflanzen, da wissen wir ganz genau, die eine braucht mehr Wasser, die andere braucht weniger Wasser. Die eine braucht einen hellen, sonnigen, warmen Platz. Und die andere bitte nur im Schatten. Und wir akzeptieren das, weil wir verstehen, nicht jede Pflanze ist gleich. Pflanzen haben andere Standortanforderungen. Pflanzen haben ein anderes Bedürfnis nach Nährstoffen, nach Wasser und so weiter. Und ich finde es so interessant, dass wir das für Menschen offenbar so schwer nur gelten lassen können. Und dass wir manchmal Menschen wirklich vorwerfen, die wir wie ein Kaktus ins Sumpfgebiet stellen, obwohl er eigentlich Sonne und Sand bräuchte, und dann dem Kaktus sozusagen vorwerfen, reiß dich zusammen, komm klar, stell dich nicht so an, werd mal ein bisschen robuster, lass dir mal ein dickes Fell wachsen. Und das irritiert mich als Therapeutin manchmal, weil ich denke, wow, das ist schon stark, dass wir unseren Top-Pflanzen da mehr Individualität zugestehen als uns Menschen. Dass wir alle irgendwie von uns erwarten, in den gleichen Wegen laufen zu müssen und funktionieren zu müssen. Und so ist es halt einfach offenbar nicht.
Du hast vorhin erklärt, dass diese Hochsensibilität auch eine wirkliche Stärke sein kann, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Menschen, mit Kindern, mit Kranken, mit Alten. Ist vielleicht auch in der Partnerschaft ganz gut, weil man sein Gegenüber besser fühlt. Aber dann kommen ja wieder so diese Themen Abgrenzung und nochmal das Thema Umgang mit Stress und Überreizung. Das heißt, was kann man Menschen raten, die spüren, dass die Hochsensibilität sie auch quält und auch einschränkt? Gibt es da Tipps?
Ja, also wie du gesagt hast, es kann eine totale Stärke sein, gerade zwischenmenschlich, gerade partnerschaftlich. Aber es kann eben, wenn man an jemanden gerät, der da nicht viel Verständnis für aufbringt oder wo möglicherweise auf dem Spektrum ganz am anderen Ende unterwegs ist, dass da einfach so das gegenseitige Verständnis fehlt, dann kann das natürlich auch schwierig werden. Und ich glaube, ich meine, ich bin Psychotherapeutin, ich denke eh immer, reden ist eine gute Idee, also sich diesbezüglich auch zu äußern, seine eigenen Grenzen gut kennenzulernen, in bester Art und Weise zu lernen, auch gesunde Grenzen zu setzen, all das. Das ist für alle Menschen wichtig, glaube ich, aber insbesondere für diejenigen, die, wenn wir jetzt von unserem Löwenzahn-Tulpen-Orchideenspektrum sprechen, eher so die Orchideen sind. Die müssen halt eben noch ein bisschen mutiger sein, noch ein bisschen mehr Nein sagen, noch ein bisschen besser auf sich aufpassen. Auch wenn das nicht immer ganz populär ist, was sie dann so sagen.
Aber man wirkt ja dann schnell auch pampig oder hat selber auch Angst, sich unbeliebt zu machen. Kannst du Beispiele geben, so klassische, wo Menschen Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen, Nein zu sagen? Also gibt es da so typische Situationen und vielleicht kannst du dann so mal vorreden, wie man das anspricht.
Also, ich hänge mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und will jetzt wirklich ein Beispiel von mir. Damit möchte ich gar nicht sagen, ich bin hochsensibel, aber ich weiß, dass ich akustisch wahnsinnig unter Dingen leide, also wirklich leide, die machen mich, bestimmte Geräusche machen mich irre. Du kannst dir das vorstellen, als würde mir jemand ununterbrochen mit dem Zeigefinger auf die Stirn tippen und nicht aufhören, nicht aufhören, nicht aufhören. Ich merke das die ganze Zeit und bin immer angespannter, immer angespannter. Und wir hatten neulich so eine Situation, mein Mann und ich, als wir zusammen essen waren. Es gab Geräusche, es war, muss ich dazu sagen, auf einer Fähre. Es war eine Fährüberfahrt und das Schiff hat ausgerechnet da, wo wir gesessen haben, so gequietscht und so komische Geräusche gemacht. Und das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, boah, es tut mir so leid, aber ich kann das Essen nicht genießen. Ich kann mich nicht konzentrieren auf unser Gespräch. Das Geräusch macht mich irre. Und mein Mann sagt, welches Geräusch?
Ja.
Und das ist, glaube ich, kein ganz untypisches Beispiel. Nochmal, ich halte mich gar nicht so sehr für eine Orchidee, aber da konnte ich gut hinfühlen, wie verschieden das zwischen Menschen sein kann. Und ab welchem Punkt bei mir schon ein erheblicher Leidensdruck besteht. Mhm. Und ich könnte innerlich ausrasten und ich möchte nur weg, weil ich so dieses Quietschen höre und nur noch dieses Quietschen. Und mein Mann sagt, was hast du? Und genießt sein Fünf-Gänge-Menü.
Und wie habt ihr es dann gelöst für dich?
Er musste lachen. Und nachdem ich ihm auf das Gespräch aufmerksam gemacht habe, hat er gesagt, ach ja, wirklich? Und meinst du, wir können uns woanders hinsetzen? Naja, und dann haben wir letztlich den Abend nicht allzu sehr ausgedehnt und sind dann wirklich gegangen. Mhm. Also das war, glaube ich, so ein Beispiel, was Menschen mit einer Hochsensibilität, die ja aber eben auch Licht, Geräusch, alle möglichen Arten von sensorischen Reizen, ne? Also auch taktile Reize. Wenn mir eine Kindergärtnerin völlig verzweifelt erzählt, ich liebe Kinder und ich liebe es, mit denen zu arbeiten, aber dass sie den ganzen Tag an mir zuppeln und zerren, das zum Beispiel, also das ist ganz intraindividuell verschieden, worunter Menschen dann wirklich eine Anspannung entwickeln.
Du bist Verhaltenstherapeutin und behandelst Menschen mit psychischen Störungen. Mhm. Deswegen frage ich jetzt, kann man auch verhaltenstherapeutisch gesunde Orchideenmenschen trotzdem coachen? Und wenn ja, wie?
Ja, ich freue mich schon mal, dass du diese feine sprachliche Differenzierung getroffen hast, weil wenn man mit gesunden Menschen arbeitet, dann brauchen die ja per Definition keine Heilbehandlung. Psychotherapie ist immer Heilbehandlung und bezieht sich immer auf eine psychische Erkrankung. Hochsensibilität, hatten wir gesagt, ist gar keine Erkrankung, aber klar kann man da, und da ist dann eben Coaching der richtige Ansatz, vielleicht ein bisschen was machen, also Strategien zur Emotionsregulation oder Achtsamkeit, alles was mit Stressbewältigung zu tun hat, also schon damit zu lernen, zu erkennen, was sind eigentlich meine Stressoren und wie kann ich die in Zukunft vielleicht handeln, wie kann ich lernen, das Gesamtpaket an Stressoren, die auf mich einprasseln, vielleicht nicht so groß werden zu lassen. Und manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten. Du hast gerade so eine schöne Aufzählung gemacht. Wenn es bei mir die Zugluft ist im Auto, die ich nicht ertrage, viele Leute haben mit Aircondition ein großes Problem. Wenn ich bestimmte Konsistenzen nicht mag, wenn ich bestimmte Geräusche nicht ab kann, wenn ich elektrisches Surren nicht aushalte, wenn ich nicht haben kann, dass wenn mein Handy auflädt, es so doof blinkt oder so, ja, dann schmeiß halt was drüber, deck zu, mach dir Stöpsel in die Ohren und verstopf die Aircondition oder mach sie gar nicht erst an. Also manchmal sind sie einfach auch so lebenspraktische Dinge, die die Leute sich einfach nur erlauben müssen zu tun. Dass sie einfach wegkommen davon zu sagen, ich muss alles aushalten, ich muss leidensfähiger werden, wenn es doch so einfach wäre, an dem Punkt einfach nicht zu leiden. Mhm. Also es profitiert ja niemand, wenn du leidest.
Wenn wir jetzt zuhörende Eltern haben und sie nehmen an, ihr Kind ist hochsensibel, wie gehen sie damit um? Gibt es da Tipps?
Ja, also ich würde einfach tatsächlich mal gucken nach guten, seriösen, fachlichen Seiten. Du hast gerade gesagt, Hochsensibilität, das rutscht ganz schnell in so eine eher esoterische, eher nicht so wissenschaftliche Ecke. Aber es gibt gute, seriöse Seiten, die mit Hochsensibilität sich befassen. Und da kann man auch Tests machen. Eine der großen Forscherinnen zum Thema, also wenn man zum Beispiel amerikanischsprachige Literatur sucht, und das ist auch diejenige, die sich ursprünglich mit dem Konzept befasst hat, die heißt Aaron, Elise Aaron heißt sie, glaube ich. Und ich glaube, wenn man sich auf die wissenschaftliche Seite der Hochsensibilität schlägt, eine deutsche Forscherin ist Sandra Konrad zum Beispiel, dann macht man nichts verkehrt, sich da ein bisschen Wissen drauf zu schaffen.
Hat man es als Kind manchmal auch schwer, wenn die Eltern hochsensibel sind?
Interessante Frage. Wobei, wenn beide Eltern hochsensibel ist, dann ist ja allein genetisch schon gar nicht unwahrscheinlich, dass man es selbst auch ist. Naja, eventuell als eher robustes Löwenzahnkind mit zwei Orchideen-Eltern würde man vielleicht eine gewisse Art von Rücksichtnahme oder Miteinander tatsächlich mehr üben, als in einem Haushalt, wo es eigentlich die ganze Zeit sehr laut, sehr trubelig, sehr durcheinander und sehr wild zugeht.
Mhm. Trotzdem stelle ich mir da sehr viel Konfliktpotenzial vor.
Ja, also wie gesagt, jetzt mein kleines Beispiel mit dem Essen mit meinem Mann. Mein Mann spricht mir nicht ab, dass ich das so empfinde. Mein Mann würde nie sagen, was bist du für eine Drama Queen, stell dich nicht so an, hier quietscht gar nicht so laut. Mhm. Sondern der reagiert halt verständnisvoll und empathisch und validiert sozusagen, was ich empfinde. Und sagt dann, okay, was können wir machen, um das jetzt für dich erträglicher zu machen. So.
Also er sagt nicht mal, du bist eine Wichtigmacherin.
Nein, genau, sondern er reagiert natürlich ganz verständnisvoll. Und nochmal, ich halte mich gar nicht für hochsensibel. Das war wirklich so ein Beispiel, ja, was ich jetzt gewählt habe, um zu verdeutlichen, das kann ja jedem auch mal so gehen. Und wir alle wünschen uns doch dann auch Verständnis und Akzeptanz. Aber Konfliktpotenzial gibt es natürlich immer dann, wenn jemand einfach nur reagiert im Sinne von, stell dich nicht an, kann gar nicht sein, das ist doch Quatsch. Und das sind Reaktionen, wo viele Menschen, die nicht so ganz normtypisch empfinden, mit zu kämpfen haben. Ne? Dass Leute eben sagen, das ist Anstellerei. Aber das liegt einfach nur daran, und ich hatte ja schon betont, es gibt ja MRT-Nachweise, dass die Gehirne anders aktiv sind. Das kann jemand, der das so nicht empfindet, halt schlicht und einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Aber dann für sich zu beanspruchen, ich empfinde hier, was richtig ist und du übertreibst, ist natürlich eine schwierige Haltung. Und klar gibt es da Konflikte.
Mhm. Jetzt habe ich dieses Thema tatsächlich noch nicht so viel diskutiert erlebt. Ich finde das toll, dass wir das aufgreifen und mal darüber sprechen. Sollte es mehr im Fokus stehen? Also müssen wir mehr Aufklärungsarbeit für das Thema Hochsensibilität leisten?
Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass wir viel stärker anerkennen in der Gesellschaft, dass es ein breites Spektrum gibt, dass Menschen wirklich verschieden sind und dass wir aufhören, das eine als gut zu bewerten und das andere als schlecht, dass wir schon Kindern sagen, dass sie zu still, zu schüchtern, zu nachdenklich sind, dass sie anders sein müssten, um besser in diese Gesellschaft zu passen, dass wir da einfach ein bisschen uns innerlich mehr Komplexität allen gemeinsam zumuten. Und das dann auch nicht negativ bewerten oder abstempeln oder labeln eben mit solchen Begriffen wie Drama Queen oder das ist Anstellerei, sondern einfach sagen, ach so, okay, so tickst du und ich tick vielleicht anders und du bist eine Orchidee und ich bin Löwenzahn. Also allein das zu wissen, fände ich schon mal gut, ja.
Was wäre denn jetzt also deine Botschaft für alle, die das jetzt gehört haben?
Naja, ich glaube, ich habe es eigentlich gesagt, aber ganz oft denken Leute, auch wenn sie zu mir in die Psychotherapie kommen, dass etwas mit ihnen fundamental nicht stimmt. Und dass ich ihnen helfen müsste, zum Beispiel härter zu werden oder dass sie mehr durchhalten oder dass sie ein dickeres Fell bekommen müssen oder so. Und dann sind die ganz überrascht, wenn ich ihnen dann sage, naja, Psychotherapie besteht nicht immer darin, dass man einfach nur sein Mindset ändert und dann kommt man mit allem zurecht. Sondern manchmal besteht Psychotherapie auch darin, dass man so mutig wird, sich den Platz im Leben zu suchen, der besser zu einem passt als das, wo man gerade ist. Und das ist für Menschen mit Hochsensibilität außerordentlich wichtig, dass sie den Mut finden, diesen Platz wirklich zu suchen und nicht von sich zu verlangen, mit allem klarzukommen, was sie jetzt gerade so vorfinden. Der Arbeitsplatz, die Beziehung, die Wohnumgebung. Manchmal ist Psychotherapie auch das, Ermächtigung, sich selber gut genug kennenzulernen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und daraus die richtigen Handlungen abzuleiten und eben nicht sein Mindset so lange zu bearbeiten, bis man mit allem klarkommt.
Liebe Franka, das war wieder großartig. Du hast mir ein Thema näher gebracht, von dem ich ehrlich gesagt fast überhaupt keine Ahnung hatte. Das heißt schon was. Und die Erklärungen sind wie immer voller Frische und Leidenschaft gekommen. Also vielen, vielen Dank wieder für dieses wirklich aufklärende, interessante Gespräch.
Dankeschön, liebe Jael. Also es ist mir wie immer eine Freude. Danke für die Einladung in deinen Podcast.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Und um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App, wenn dir unser Podcast gefällt. Hinterlasse uns gerne eine Bewertung, sehr gerne eine nette. Bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen kannst du uns immer erreichen unter podcast@tk.de oder nutze einfach die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!